Ich begrüße alle ganz herzlich zu unserem dritten Vortrag zu Johannes 13, dem wir gestern bereits zwei Vorträge gehört haben. Zum einen ein Überblick über Johannes 13 bis 17 und Johannes 13 bis 1 bis 11 folgen heute die Verse 12 bis 20. Ich möchte ganz besonders begrüßen unseren Redner Achim Zöfeld und ihm danken für seinen Dienst heute Abend. Auch heute Abend ist es so wie auch schon gestern, für die schon da waren, diejenigen wissen das schon, für alle anderen. Wir möchten nicht singen, möchten zwar schon singen, aber wir halten es für besser, es nicht zu tun. Aber wer ein Lied auf dem Herzen hat, kann gerne hier vorne zum Mikrofon gehen und das Lied vorlesen. Wir wollen uns auch die Maske aufsetzen, wenn wir uns hier vom Platz wegbewegen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Abend im Lichte des Wortes Gottes.
Liebe Geschwister, wir wollen heute Abend aus den Abschiedsworten des Herrn Jesus in Johannes 13 weiterlesen, wie wir eben schon gehört haben, von Vers 12 an. Johannes 13, Vers 12. Als er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Soweit wollen wir heute Abend Gottes Wort lesen. Die Überschrift zu diesen drei Vorträgen, die über der Einleitung steht, Christus, der Herr und der Lehrer, ist aus diesen Versen entnommen, die wir eben gelesen haben. Wir lesen an einer Stelle in Gottes Wort, ich meine im Buch Hiob, ich bin mir nicht ganz sicher, wer ist ein Lehrer wie er? Wenn der Herr Jesus seinen Mund auftut und zu den Menschen redet und ganz besonders, wenn er hier wie hier in diesen Kapiteln zu seinen Jüngern redet, dann kommen Worte absoluter Vollkommenheit hervor. Und wir haben gestern versucht, etwas durch diese Kapitel, wo der Herr jetzt mit seinen Jüngern, seinen engsten Vertrauten noch wenige Stunden vor seinem Kreuzestod auf dem Obersaal und dann auf dem Weg hinab nach Gethsemane zusammen ist, ein wenig diesen Gang nachzuverfolgen und diese Mitteilungen zu verstehen, die er dort seinen Jüngern macht. Und es war, ich hoffe sehr zum Herrn, dass es uns etwas aufgegangen ist, dass der Herr Jesus die Jünger trösten möchte, über seinen bevorstehenden Weggang, sein Hingehen zu dem Vater, aber dass er gleichzeitig dieser vollkommene Tröster, dass er ihnen gleichzeitig mehr als nur Ersatz vorstellt für die Lücke, die sie empfinden würden. Das können wir gut verstehen, dass eine Lücke entsteht, wenn der, für den diese 11 Männer alles aufgegeben haben und verlassen haben und ihm nachgefolgt sind, wenn der auf einmal nicht mehr bei ihnen wäre. Aber er hat mehr zu geben, als wenn er bei ihnen geblieben wäre. Auf den ersten Blick ist das schwer zu verstehen, aber vielleicht hat der Geist unser Herz dafür öffnen können, dass die Reichtümer, von denen er gesprochen hat, in den Kapiteln 14, 15 und 16 und dann auch noch in seinem Gebet zu dem Vater in Kapitel 17, dass das das Herz eines Gläubigen unendlich glücklich macht. Dass das heute schon genossen werden kann. Es sind nicht Dinge, über die er spricht, auf die wir warten müssen, bis wir bei ihm sind. Das ist das Wunderbare. Er hat auch davon gesprochen, dass wir einmal bei ihm sein werden. Aber auf dem Weg dahin genießt der Gläubige unfassbar große Reichtümer. Die werden Wirklichkeit, nachdem der Herr Jesus das Werk vollbracht hat und als auferstandener Mensch zurückgekehrt ist zu dem Vater. Von dort ist der Heilige Geist herabgekommen und seitdem gilt eine Phase, eine Haushaltung in den Wegen Gottes, wie sie reicher nie gewesen ist und auch nicht mehr sein wird. Und wir haben gestern versucht zu verstehen, dass es gewisse Vorbedingungen bedarf, um diese Segnung auch genießen zu können. Und diese Vorbedingungen, die stellt der Herr Jesus in Kapitel 13 eben vor. Es waren, auch heute haben wir davon gelesen, 12 Jünger noch bei ihm in diesem Kapitel. Aber einer gehörte nicht dazu. Äußerlich ja, aber innerlich nicht. Und der musste noch offenbar werden. Aber noch wichtiger, für die 11 Jünger, die ihm schon angehörten, die schon rein waren, um des Wortes willen, zeigt der Herr Jesus in den ersten Versen dieses Kapitels in einer gewissen symbolhaften Handlung, dass es eines fortwährenden Zustandes bei den Gläubigen bedarf, wenn sie die kommenden Segnungen der Kapitel 14 bis 16, 17 dauerhaft und beständig genießen wollen. Und das ist das, was wir gestern in der Fußwaschung gesehen haben. Wir haben gesagt, dass die Fußwaschung notwendig ist, um von den Beschmutzungen, denen wir auf einem Weg durch eine Welt, die uns hasst, die uns entgegen ist, die uns befleckt und beschmutzt, beständig gereinigt zu werden. Mit beschmutzten Füßen, in diesem Bild gesprochen, entfernen wir uns innerlich und vielleicht sogar auch äußerlich von diesen Segnungen, von dem Genuss der Segnungen, die der Herr Jesus beschrieben hat. Von der Gemeinschaft mit ihm selbst als einem Gegenstand des Glaubens. Von der Gemeinschaft mit dem Vater, zu dem wir ungehinderten Zugang haben. Wir haben ja gestern nur, fast möchte ich sagen, oberflächlich darüber sprechen können, welche Tiefen angedeutet sind in diesen 3 bis 4 reichen Kapiteln. Allein die Tatsache, dass der Herr Jesus sagt, ihr braucht mich jetzt nicht mehr als Mittler, um zu dem Vater zu kommen. Ich werde nicht länger für euch beten müssen, weil ihr könnt selber zu dem Vater gehen. Geschwister, das ist etwas, das hat es in den Haushaltungen bisher nicht gegeben. Das ist aufbewahrt für die Gläubigen der Gnadenzeit, der christlichen Haushaltung. Ein direkter Zugang zu dem Vater. Und dort stehen wir in dem Namen des Herrn Jesus. In der ganzen Vortrefflichkeit und Würde dieser Person. Und deshalb, allein deshalb übrigens, sind wir angenehm vor dem Vater. Deshalb ruht sein Blick auf dir und auf mir mit Wohlgefallen, weil wir in der Vortrefflichkeit der Person des Herrn Jesus vor ihn treten. Er hatte bei dieser Handlung der Fußwaschung, die, wie wir heute gelesen haben, ein Vorbild ist für uns, 7 Dinge getan. Vielleicht dürfen wir das in aller Kürze noch einmal streifen, weil das, wenn wir nun den Herrn Jesus nachahmen sollen, wir gut verstehen müssen, in welcher Haltung wir diese Handlung vornehmen können. Wir haben gesehen in den Versen 4 und 5, dass er von dem Abendessen aufgestanden ist. Und gestern dazu gesagt, das bedeutet, dass eine Bereitschaft dazu da sein muss, sich zu erheben, um einen Dienst zu tun. Dann haben wir gesehen, dass er die Oberkleider abgelegt hat. Das, was seinen äußeren Wandel in Würde kennzeichnet, von diesen äußeren Würden hat er sich frei gemacht und hat diese äußeren Würden verzichtet, abgelegt. Das muss auch unsere Haltung sein, dass wir nicht in irgendeiner selbstbewussten Handlung einen solchen Dienst tun, sondern uns von äußeren Ansehen frei machen. Dann hat er sich umgürtet, das Zeichen der Knechtschaft. Ein Umgürteter ist frei von hindernden Einflüssen seiner Kleidung und kann tatsächlich diesen Dienst der Fußwaschung ausführen. Er hat sich umgürtet als Viertes mit einem leinenen Tuch. Dieses reine leinene Tuch spricht von einer Reinheit, von praktischer Gerechtigkeit. Wir brauchen diese Punkte gleich, wenn wir an uns selbst denken. Dann hat er Wasser genommen. Und wir haben gestern gesehen, dass das Wasser fast immer, wenn es als Bild gebraucht wird im Wort Gottes, ja, ein Bild des Wortes Gottes selbst ist. Ich denke noch einmal an eine Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Da wird von Christus und seiner Liebe zu der Versammlung gesprochen in Vers 25. Er hat sich selbst für die Versammlung hingegeben. Er hat sie geliebt und sich selbst für sie hingegeben, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Da haben wir die gleiche Begriffserklärung dafür, was mit dem Wasser gemeint ist. Es ist das Wort Gottes. Und wenn dieser Dienst der Fußwaschung geschehen soll, das heißt, wenn wir bei einer lieben Schwester oder einem lieben Bruder etwas sehen, wo wir sehen, das stimmt mit den Gedanken Gottes nicht überein, dann können wir nicht mit unseren persönlichen Auffassungen und Meinungen dahin gehen, sondern dann muss die Begründung für einen solchen Dienst das geschriebene Wort Gottes sein. Gottes Gedanken allein entscheiden, was richtig und was falsch ist. Dann hat er ihnen die Füße gewaschen. Das hatte uns gestern schon bewegt, meine ich, dass diese Person, die eben von sich gesagt hat, ich bin von Gott ausgegangen und kehre zurück zu Gott in einem Zustand makelloser Heiligkeit, kann ich zurückkehren in diese Sphäre des Lichtes und der Wahrheit und der Ungetrübtheit. So rein und so heilig und erhaben bin ich, dass er sich gebückt hat. Wirklich gebückt hat und von Jünger zu Jünger gegangen ist und ihnen die Füße gewaschen hat. Das zeigt uns, dass dieser Dienst der Fußwaschung ein Dienst der Selbsterniedrigung ist. Und dann hat er die Füße abgetrocknet, nachdem er sie gewaschen hat. Ein sehr schöner Punkt haben wir gestern gesehen. Wisst ihr, das ist ja immer ein Dienst der Fußwaschung, das ist eine persönliche Sache. Und wenn die Füße wieder trocken sind, dann weiß keiner, dass da mal was gereinigt werden musste. Wenn da alle mit nassen Füßen dann hinterher rumsitzen, dann weiß man, aha, da musste ein Dienst der Reinigung geschehen. Da könnte so ein kleiner Makel auf der Person hängen bleiben. Aber wenn die Füße trocken sind, dann ist dieser Dienst in einer dezenten, zurückhaltenden Art geschehen und niemand bekommt davon etwas mit als zwei Personen. Und das ist sehr segensreich, wenn das so geschehen kann. Wenn wir diese sieben Punkte ein wenig im Kopf behalten jetzt und versuchen zu übertragen, was das für uns bedeutet. Der Herr Jesus fängt nämlich jetzt an, nachdem er diese Handlung vollzogen hat und dieses Gespräch mit Petrus sich da entwickelt hatte und er trotz der ja fast schon frechen Fragen oder Einwände von Petrus immer tiefere Wahrheiten enthüllt hat, indem er davon gesprochen hatte, dass es eine einmal geschehene Reinigung gibt von Sünden, die nie wieder wiederholt werden muss, und dass es ein permanentes Reinigen gibt, was mich betrifft, was dich betrifft, weil wir eben in einer sündigen Welt uns bewegen und durch Unachtsamkeit oder vielleicht sogar auch bewusst sündigen. Geschwister, das geschieht auch, dass wir wieder besseres Wissen in unserem Eigenwillen Dinge tun, die nicht nach Gottes Gedanken sind. Wer könnte sich davon freisprechen? Aber dann liegt Schmutz an unseren Füßen. Wenn wir gegen Gottes Gedanken handeln, ob unbewusst oder bewusst, haben wir unsere Füße verunreinigt. Und da brauchen wir das Wort Gottes, um davon wieder rein zu werden. Das zeigt mir diese Dinge im Licht Gottes, dass sie unrecht sind, und das will mich dahin führen, dass ich sie bekenne und lasse. Und dann bin ich wieder in einem Zustand, wo ich diese Segnungen, von denen der Herr Jesus ab Kapitel 14 spricht, mit Freuden genießen kann. Jetzt hat er ihnen die Füße gewaschen, nimmt wieder sein Oberkleid und legt sich wieder zu Tisch. Jetzt sind wieder diese 12 Jünger mit dem Herrn in ihrer Mitte oder in dem Kreis der 12 Jünger, liegen zu Tisch. Jetzt erhebt der Herr wieder das Wort. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Er hatte zu Petrus gefragt oder gesagt, du verstehst das jetzt nicht, du weißt das jetzt nicht, du wirst es später verstehen. Jetzt fragt er richtet das Wort, möchte ich einmal sagen, an alle 12, die da sind an dem Tisch. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Es scheint, als bekommt er keine Antwort, weil er dann in Vers 13 weiterspricht. Scheinbar hat keiner der Jünger jetzt den Mut, den Mund aufzutun und zu sagen, ja, ich glaube schon, ich habe eine Ahnung davon. Aber dieses Wort richtet sich vielleicht heute Abend mal an uns. Haben wir verstanden, was der Herr da getan hat? Nicht verstandesmäßig, sondern ist uns das mal ins Herz gegangen, Geschwister, ist mir das ins Herz gegangen, dass mich jede Befleckung ein wenig trennt von den Segnungen. Und das sind Segnungen höchster Art für uns heute, die wir heute schon genießen können. Jede Befleckung schiebt mich immer weiter weg davon. Haben wir das verstanden? Habe ich das verstanden? Ich muss mich das persönlich selbst fragen. Das macht uns unseren Weg vorsichtiger, wenn wir das verstehen, mit dem Herzen verstehen. Wir haben gestern gesagt, Sünde treibt weg von Gott. Das ist einfach so. Weil sofort, ihr werdet das vielleicht auch erlebt haben, ich habe es erlebt, sofort kommt eine Stimme in dem Herzen auf, du bist bekehrt und errettet. Du hast so etwas getan? Das kriegst du nie wieder in Ordnung gebracht. Es ist der Teufel, der dann spricht. Er sät dann Zweifel. Und so kommst du in eine, man möchte fast sagen, Abwärtsspirale, wo du Hilfe brauchst, wo ich Hilfe brauche. Deshalb sagt der Herr, er würde jetzt weggehen. Er würde den Seinen nicht mehr die Füße waschen. Aber ihr 11 Jünger, wenn ihr bei euch so etwas seht, ich habe euch jetzt ein Vorbild hinterlassen, ein Beispiel gegeben, dass ihr einander diesen Dienst auch tut. Es ist ein außerordentlich wichtiger Dienst. Es ist übrigens der Dienst des Sachwalters. Wir haben gestern schon gesehen, dass er, wenn er von dem Heiligen Geist spricht, sagt, ein anderer Sachwalter würde kommen. Bisher war er der Sachwalter gewesen, aber auch das ist eine Seite an der, eine Schönheit an der Person unseres Herrn Jesus, dass er nach vollbrachtem Werk immer noch wirkt und tätig ist für die Seinen. In mehrfacher Hinsicht. Wir haben gestern nicht darüber gesprochen, wie der Herr Jesus jetzt vom Himmel her tätig ist für die Gläubigen. Er ist tätig als hoher Priester und er ist tätig als Sachwalter. Und es ist nicht irgendwie so ein theoretisches religiöses Gedankenspiel, das mal gehört zu haben und auseinanderhalten zu können. Das sind unfassbar wichtige Dinge, die der Herr Jesus tut, jetzt als Verherrlichter im Himmel. Als hoher Priester hat er es mit unseren Schwachheiten zu tun und verwendet sich für uns vor Gott, damit diese Schwachheiten nicht zur Sünde werden. Er hat ein gewisses Mitempfinden, nicht mit Sünde, sondern mit Schwachheiten. Der Herr Jesus war vollkommener Mensch und er weiß, wie wir Menschen empfinden und welche Gefühle uns durchwehen manchmal als Menschen. Er war auch Mensch, er war vollkommen und immer ohne Sünde. Das haben wir gestern auch betont, aber er hat Mitgefühl mit unseren Schwachheiten und er verwendet sich für uns vor Gott. Das ist eine Seite dieses hohen Priestertums. Eine andere Seite ist des hohen Priestertums, und das scheint sogar die höhere Seite zu sein. Die andere Seite des hohen Priestertums ist, dass er uns als Anbeter zu Gott führt. Beide Seiten finden wir im Hebräerbrief vorgestellt. In den ersten Kapiteln die Seite des hohen Priesters, der sich mit unseren Schwachheiten beschäftigt und verwendet. Und ab Kapitel 7, meine ich so ungefähr, wendet sich ein bisschen der Blickwinkel. Und da ist ja der hohe Priester, der die Anbeter hier auf dieser Erde zur Anbetung zu Gott führt. Und wenn ich gesagt habe, das ist die höhere Seite des hohen Priestertums, dann meine ich das deshalb so, weil diese Seite seiner Tätigkeit für uns nie aufhören wird. Mitleid mit unseren Schwachheiten, Geschwister, hat er, solange wir auf dieser Erde sind. Aber wenn diese Zeit vorüber ist und wir bei ihm in der Herrlichkeit sind, wird er weiter uns als hoher Priester zur Anbetung Gottes führen. Das ist der hohe Priester. Und der Schreiber des Hebräerbriefes hat große Freude daran, viele Kapitel über diesen Dienst zu verwenden. Aber der Sachwalter, über den gibt es meines Wissens nur einen Vers in der Bibel, im ersten Johannesbrief. Erste Johannes 2, Vers 1. Und dann merken wir, wenn wir das lesen, dass wir bei unserem Thema hier sind in Johannes 13. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Da brauchen wir den Dienst des Sachwalters, liebe Geschwister. Und der ist nicht vor Gott, der ist bei dem Vater. Weil nämlich in dem Moment, wie mir oder dir vielleicht Sünde in dem Leben vorkommt, ist der Genuss der Beziehung zu dem Vater unterbrochen. Und jetzt, vielleicht habt ihr noch im Sinn, was wir gestern zu diesem Begriff Sachwalter gesagt haben, an die Seite gerufen, heißt dieser Ausdruck. Jetzt ist praktisch jemand an meine Seite gerufen, der diesen meinen Fall vor dem Vater vertritt und dafür sorgt, dass der Genuss dieser Beziehung zu dem Vater wiederhergestellt wird. Das ist der Dienst des Sachwalters. Und das ist das, was wir hier in Johannes 13 haben. Der Herr Jesus hatte also als ein Vorbild diese Tätigkeit beschrieben, die er damals in dieser Fußwaschung ausgeübt hat. Und heute sagt er, tut ihr diesen Dienst gegeneinander, untereinander. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und er selbst verwendet sich bei dem Vater für uns. Großartig. Aber es ist auch notwendig. Und wenn er nur einige wenige Tage zurückdenkt in seinem persönlichen Leben, weiß nicht, wie wichtig dieser Dienst ist und wie oft er wohl schon geschehen musste an mir und vielleicht auch an dir, um uns wieder zurückzubringen. Nun, er bekommt auf diese Frage keine Antwort. Wir können jetzt vielleicht eine kleine Antwort geben, nachdem wir diese Verse auf uns wirken lassen haben, dass wir verstehen, wie wichtig dieser Dienst ist und was das bedeutet, was er da an uns getan hat. Der Herr Jesus fährt dann fort. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ich habe einmal gelesen, dass im griechischen Text hier tatsächlich steht, ihr nennt mich der Lehrer und der Herr. Wie mit dem Zeigefinger darauf gezeigt. Da steht in der griechischen, im griechischen Text der Artikel. Der Lehrer und der Herr. Und dass ihr mich so bezeichnet, sagt der Herr Jesus, das ist richtig so. Der Lehrer, der hat Schüler. Zuhörer, die ihm nachfolgen wollen. Dem nachfolgen wollen, was er ihnen zu sagen hat. Und der Herr, der hat Autorität. Ein Anspruch darauf, dass tatsächlich dein Leben auch ihm gehört. Aber wenn der Herr Jesus jetzt diese Worte nimmt, dann dreht er sie um. Ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Und jetzt kommt die Belehrung. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe. Seht ihr, Herr Jesus möchte damit, glaube ich, deutlich machen, dass in unseren Beziehungen zu ihm er in allererster Linie der Herr ist und Autoritätsanspruch hat über mein Leben und über dein Leben. Er ist dein Herr. Das bedeutet, dass er entscheidet, was ich tue in meinem Leben, nicht ich. Aber er ist auch der Lehrer, der mir auf eine sehr herzgewinnende Weise seine Gedanken vorstellt. Aber in erster Linie meine ich, das wird deutlich hier, ist ja sehr auffallend, dass er die Begrifflichkeiten umdreht in der Reihenfolge, sagt er, in erster Linie bin ich der Herr. Sah das so aus, als er da vor ihnen kniete, dass er der Herr ist? Sah das nicht aus, als wäre er einer, mit Ehrfurcht gesagt, ein niedriger Diener? So sehr hat sich unser Herr erniedrigt. Seiner äußeren Würden entäußert. Und doch ist er gleichzeitig der Herr über dein und mein Leben. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Der Jesus sagt nicht, ich empfehle euch das. Es wäre gut, wenn ihr diese Gesinnung auch hättet, einmal vielleicht nach dem Bruder oder der Schwester zu schauen, ob da etwas ist. Nein, er sagt, ihr seid schuldig. Ich, der Herr und der Lehrer, ich habe das getan an euch. Und jetzt seid ihr, die ihr mir angehört und die ihr von mir lernen wollt, schuldig, das zu tun. Einander die Füße zu waschen, das bedeutet, dass da immer zwei Personen zusammentreffen müssen. Bestenfalls sind es, meine ich jedenfalls, immer nur zwei Personen. Derjenige, der diesen Dienst ausübt und derjenige, an dem dieser Dienst geschieht. Es ist immer gut, so lange wie es möglich ist, eine Sache im kleinen Kreis zu behandeln, im möglichst kleinen Kreis zu behandeln und zu ordnen. Es müssen nicht alle Entwicklungen im Glaubensleben offenbar werden, so offenbar werden, dass sie von allen gesehen und behandelt und beurteilt werden müssen. Viel gesegneter ist es, wenn es im kleinen Kreis, im möglichst kleinen Kreis, gottgemäß geordnet werden kann. Wir sind also schuldig, einander die Füße zu waschen. Und jetzt müssen wir, ja, wir nehmen noch die nächsten Worte dazu. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Es ist also tatsächlich eine beispielhafte Handlung gewesen, die der Herr getan hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass der Ausgangspunkt zu dieser Handlung des Herrn seine Liebe gewesen ist. Er liebte sie bis aufs Äußerste. Und Geschwister, das müssen wir uns jetzt in Erinnerung rufen und im Herzen haben, wenn der Herr uns für solch einen Dienst gegeneinander, aneinander gebrauchen will. Der Ausgangspunkt all dieses Dienstes muss die Liebe zueinander sein. Nicht, weil ich gerade vielleicht besser gewesen bin, dass mir dieser Fehler nicht passiert ist, sondern Liebe deshalb zu dem anderen, einmal weil er zu den Glaubensgeschwistern gehört, natürlich. Aber wisst ihr, es ist auch der Gesichtspunkt, den wir haben müssen. Wenn ich in meinem Zustand bleibe, dann kann ich nicht glücklich sein. Und weil mich mein Bruder liebt und mich glücklich sehen möchte mit dem Herrn, kommt er zu mir und wäscht mir meine Füße. Der Anlass muss sein, die Liebe zueinander, die weiß, auf dem Bruder, auf der Schwester, da liegt ein Makel in dem Leben, was dazu führt, er genießt die Gemeinschaft nicht, er genießt diese christlichen Segnungen nicht so. Aber ich liebe ihn und möchte ihn da wieder hinbringen, dass er das genießen kann. Das muss der Ausgangspunkt sein. Und die Haltung muss genau die sein, die wir in dem Handeln des Herrn Jesus gefunden haben. Dass wir dann auch bereit sein müssen dafür. Seht ihr, da reicht es nicht, eine WhatsApp zu schicken. Sowas kann man nicht elektronisch lösen, so ein Thema, so eine Sache, die aufgekommen ist. Da muss man hingehen, da muss man in diesem Bild gesprochen von dem Abendessen aufstehen. Diese Bereitschaft haben, Zeit und Kraft aufzuwenden. Und dann kommen wir in einer Gesinnung dahin, nicht, dass wir sagen, dir ist etwas passiert, das hätte dir nie passieren dürfen und mir ist das auch noch nie passiert. Und ich bin besser als du und ich kann dir das deshalb gut erklären. Nein, wir müssen uns unserer äußeren, vermeintlichen Würden vielleicht entäußern. Wir müssen auch die Oberkleider ablegen. Wir müssen auch bereit sein, dieses Zeichen der Knechtschaft, diese Umgürtung anzulegen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, es war ein leinenes Tuch. Wir können einen solchen Dienst wirksam nur dann ausüben, wenn wir selbst praktisch rein sind. Wie könnte ein Blinder einen Blinden leiten? Wie könnte ich meinem Bruder, meine Schwester auf ein Verhalten hinweisen wollen, damit sie es lässt, was in meinem Leben selbst auch praktiziert wird? Das geht nicht. Umgürtet mit einem leinenen Tuch. Und noch etwas meine ich. Wenn wir uns dann hinbücken, ich komme gleich noch auf das Wasser zu sprechen, aber wenn wir uns dann hinbücken zu der Schwester oder zu dem Bruder, seht ihr, das heißt eigentlich, bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir in einem Zustand der Demut kommen, um diesen Dienst zu tun, weil wir wissen, wenn seine Gnade mich nicht zurückgehalten hätte, würde mir das Gleiche unterlaufen. Ich bin genau zu dem gleichen Bösen fähig, was mein Bruder getan hat, was meine Schwester getan hat. Das dürfen wir nie vergessen. Wenn seine Gnade uns nicht hält, dann sind wir zu allen Taten fähig. Auch als Glaubende. Das ist vielleicht erschreckend, aber das ist so. Aber wenn seine Gnade uns hält und wir in praktischer Reinheit sind, dann können wir von Gott gebraucht werden, um diesen Dienst zu tun. Aber nie in einer Weise, die sich über andere und die Fehler anderer erhebt. Immer in dem Bewusstsein, und ich meine, das ist dieses Niederbeugen, das Gleiche, zu dem Gleichen, was du getan hast, bin ich auch fähig. Und nur die Gnade hat vermocht, mich davon abzuhalten. In dieser Haltung müssen wir einander aufsuchen. Und dann wird das Wasser genommen. Und das ist vielleicht manchmal schon der entscheidende Fehler gewesen an einem wirksamen Dienst. Dass wir unsere Hilfestellung, die wir gerne geben wollten, nicht belegen können mit dem Wort Gottes. Wir können nur andere überführen oder ins Licht stellen, wenn wir tatsächlich mit dem Wort Gottes kommen, liebe Geschwister. Wenn wir mit Traditionen und Gewohnheiten kommen und Das haben wir hier noch nie erlebt am Ort, dass sich jemand so oder so verhält. Dann richten wir nichts aus. Wir wollen doch hinführen zu dem, was Gott denkt über die Sache. Deshalb können wir nur das Wasser nehmen. Wir können nicht unsere eigene Meinung nehmen oder die überwiegende Meinung der Geschwister. Gut ist es, wenn sie sich an Gottes Wort orientiert. Dann können wir das sogar noch als Zusatz heranführen. Aber das, was reinigt und was auch aufzeigt, dass das Verhalten gerade eben ein Fehlverhalten ist, das ist allein das Wort Gottes. Und das muss genommen werden. Wenn wir dann diesen Dienst tun konnten, dann haben wir eben schon davon gesprochen, dass die Füße abgetrocknet werden. Und das, meine ich, ist genau dieser Punkt, dass solch ein Dienst geschieht zwischen zwei Personen. Das ist das Wirksamste, meine ich. Oder das sollte zumindest der allererste Versuch immer bleiben und vielleicht zu einem zweiten und dritten Versuch führen zwischen dir und ihm allein. Das ist auch die Reihenfolge, die der Herr Jesus in Matthäus 18 angeführt hat. Wenn da Sünde gegeneinander vorliegt, geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Dann sind die Füße wieder trocken und alle Geschwister am örtlichen Zeugnis haben nicht mitbekommen, dass da etwas war, was anhand des Wortes Gottes bereinigt werden konnte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Der Jesus spricht später noch einmal ähnliche Worte in Kapitel 15, Vers 20. Erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Da kommt er mit dieser Begründung, dass wir als Knechte unter ihm stehen und nicht größer sind als er, darauf zu sprechen, dass wir, wenn er Verfolgungen erlitten hat in dieser Welt, auch wir mit Verfolgungen rechnen müssen. Aber hier, meine ich, gehört dieses Wort in den Zusammenhang dieses Abschnittes. Und wenn er sagt, ein Knecht, es ist übrigens so, wenn der Herr Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, es ist das erste Mal im Zusammenhang dieser Reden, dass da immer etwas kommt, was ganz bedeutsam ist. Es ist übrigens nur Johannes, der dieses wahrlich immer in der Wiederholungsform bringt, der zweimal wahrlich, wahrlich sagt. Über 20 Mal, ich meine 25 Mal in seinem Evangelium. Und dann kommen Dinge von absoluter Bedeutung. Kein Wort, das aus dem Mund des Herrn hervorgegangen ist, ist irgendwie bedeutungslos, absolut nicht. Aber wenn er es selbst mit einem wahrlich, wahrlich bekräftigt, dann kommen wichtige Dinge, auf die wir sehr gut Acht geben sollten. Und hier sagt er jetzt, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer, als der ihn gesandt hat. Und ich habe den Eindruck, dass ich das auf diese Aufgabe hier der Fußwaschung bezieht. Wir müssen das in dem Charakter eines Knechtes tun, der abhängig ist und der einen Auftrag bekommt. Das ist der Gesichtspunkt des Knechtes. Und dann haben wir den Gesandten oder die Anmerkung sagt, schon fast etwas erhaben, wie das jetzt bezeichnet wird, ein Apostel. Das ist ein Gesandter, der einen Auftrag von einer, ja, hier wissen wir das natürlich von dem Herrn bekommen hat. Und das ist die Motivation, in der wir diesen Dienst tun. Wir tun das ja nicht aus eigener Motivation, sondern weil der Herr uns diesen Auftrag gegeben hat. Und wir tun das aber in der Haltung der Abhängigkeit wie ein Knecht. Das bedeutet, meine ich, in der Praxis, darf ich das mal ganz einfach nur sagen, dass wir nicht bei jedem Fehler, den wir woanders feststellen, sofort hinlaufen und sagen, du musst dich ändern. Sondern das muss ein Auftrag sein, Geschwister. Wir müssen den deutlichen Auftrag vom Herrn empfinden, dass er mich gebrauchen will zu diesem Dienst. Und dann frage ich mich, können diese Punkte, die der Herr als Vorbild, als Beispiel mir gegeben hat, verwirkliche ich sie in diesem Augenblick, um da jetzt auch hinzugehen. Und dann bin ich als Knecht bereit, diesem Auftrag zu folgen. Seht ihr, wenn wir in Eigenmacht loslaufen, machen wir manche Dinge nur noch schwieriger, als sie sind. Der erste Punkt, haben wir gesehen, ist die Liebe zu dem anderen. Das war bei dem Herrn Jesus der Ausgangspunkt, der Anlass dafür, diese Handlung vorzunehmen. Und dann die innere Überzeugung davon, das Gleiche hätte mir auch geschehen können. Und dann zeigt mir der Herr, jetzt bist du persönlich in einem Zustand, dass du einem anderen Hilfe sein kannst. Und in dieser Gesinnung als Knecht und Gesandter gehen wir dann hin. Wir haben jetzt den Eindruck, das sind aber hohe Hürden, um so etwas überhaupt wirkungsvoll vielleicht tun zu können. Vielleicht erscheinen uns die Hürden so hoch, weil wir an unser praktisches Leben denken. Und dann wäre es vielleicht ein Ansporn, unser praktisches Leben einmal zu überdenken, ob wir vielleicht das eine oder andere weglassen oder verändern müssen, um in einem Zustand zu sein, dass der Herr mich auch mal als Knecht und Gesandten gebrauchen kann, um einem anderen in Demut und Liebe die Füße zu waschen. Ist das die Sache nicht wert? Es geht nicht um unsere Bequemlichkeit, um unsere Gewohnheiten, die wir uns gerne eingerichtet haben und an die wir uns halten wollen. Es geht darum, einem, für den der Heiland auch gestorben ist, wieder zurechtzuhelfen, wieder glücklich zu sein, ungetrübt glücklich zu sein in der Beziehung, in die er gestellt ist. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Manche Aussagen werden deutlicher, wenn man einfach mal daneben stellt, was der Herr Jesus nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, wenn ihr dies wisst, seid ihr glückselig, weil ihr es wisst. Nein, es geht darum, das nicht nur zu wissen, sondern auch zu tun. Aber der Herr Jesus hat auch nicht gesagt, und das macht uns vielleicht etwas ruhiger, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn euer Dienst angenommen wird. Das hat er auch nicht gesagt, und er hat gewusst, dass es diese Nöte auch geben kann unter Geschwistern. Dass da einer vielleicht in der richtigen Gesinnung kommt, von der Liebe getrieben, mit einem Auftrag des Herrn und mit dem Wort Gottes in der Hand und doch nicht angenommen wird. Auch diese Fälle sind denkbar. Aber der Herr Jesus sagt, ihr seid allein glückselig, wenn ihr es tut. Das Ergebnis eures gehorsamen Dienstes, das überlasst ruhig mir. Ihr habt diese Bereitschaft gezeigt, diesen Dienst zu tun. Und die Verantwortung, ihn anzunehmen, die liegt nicht bei euch. Ihr seid allein schon deshalb glückselig. Ist ja auch ein sehr neutestamentlicher Ausdruck, glückselig, unter dem man sich vielleicht auch nicht immer so richtig was vorstellen kann. Ich habe mir einmal eine Bibelstelle aus dem Alten Testament daneben geschrieben. Ich meine, das geht so in diese Richtung, dass das bedeutet, im höchsten Maß gesegnet oder in höchstem Maß beglückt. Und lasst uns einmal gehen nach 1. Mose 30. Da lesen wir von der Lea, die dem Jakob Söhne geboren hat. Ich lese einmal ab Vers 9. Und als Lea sah, dass sie aufhörte zu gebären, dann nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, die Magd Leas, gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Lea, zum Glück. Und sie gab ihm den Namen Gad. Und Silpa, die Magd Leas, gebar Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, zu meiner Glückseligkeit. Das ist nochmal eine Steigerung von Glück. Und so meine ich, das glückselig können wir vielleicht aus dieser Begebenheit ableiten, eine gesteigerte Form von Beglückung bedeutet. Und dein inneres Empfinden, mein inneres Empfinden, wird einfach voller Freude und Glück und Dankbarkeit sein, wenn wir in der Bereitschaft und Abhängigkeit diesen Dienst tun. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Jetzt kommt so ein bisschen ein Unterbruch in den Worten des Herrn Jesus. Glückselig seid ihr, und dann meine ich immer, wenn ich mir diese Szene so vorstelle, dass sein Auge über die Jünger geht, und dann ist immer noch einer dabei, der da nicht innerlich hinpasst, weil er von einer ganz anderen Art war. Ich rede nicht von euch allen. Was muss dieses Wort für den Herrn Jesus bedeutet haben? Nicht alle. Einer passte nicht innerlich dazu, gehörte nicht dazu, hatte alles miterlebt wie die anderen auch. Wir haben gestern schon darüber nachgedacht. Und jetzt geht der Herr Jesus in den folgenden Versen auch weit über unseren Abschnitt hinaus noch eigentlich dazu über, diese Sache anzusprechen, die ihn selbst erschüttert hat, wie Vers 21 sagt. Er wurde im Geist erschüttert. Da war noch etwas bloßzustellen. Und er tut das eigentlich auf eine Weise, wo er verschiedene Stufen wählt, um die Dinge Stück für Stück zu offenbaren und deutlich zu machen. Zuerst sagt er hier in Vers 18, dass etwas Schreckliches noch offenbar werden würde. Er sagt noch gar nicht was und durch wen, aber er sagt nur, es wird etwas Schlimmes passieren. Wahrlich, ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Das ist der erste Punkt. Er sagt also, es wird etwas Schlimmes geschehen. Dann sagt er in Vers 21 als zweiten Schritt, und die Dinge kommen jetzt näher schon an die Entscheidung heran, einer von euch wird mich überliefern. Und sie fragen sich alle, wer wird das denn sein? Und als drittes macht er es erst dann offenbar, indem er dem Judas den Bissen gibt. In Vers 26, wem ich den Bissen geben werde. Der Herr Jesus geht sehr behutsam mit seinen Jüngern um sie vorzubereiten auf das, was mit dem Judas, einer von ihnen, geschehen würde. Er bereitet ihre Herzen darauf vor und entwickelt das Schritt für Schritt. Übrigens auch eindeutig zu erkennen, dass in diesem Fall und auch in vielen anderen Fällen natürlich der Herr die Dinge offenbar macht. Wir müssen nicht hintereinander herspionieren, um irgendwelche Fehler zu suchen und zu entdecken. Wenn etwas zu ordnen ist, dann wird der Herr das schon offenbar machen. Er hat die Fäden hier in der Hand. Von Anfang an haben wir gelesen, er wusste, wer es war, der ihn überliefern würde. Und jetzt, als sich die Dinge zusammenballen vor der Gefangennahme und vor den Verhören und der Kreuzigung, da erst macht er ihn offenbar. Wir haben gestern schon gesagt, die übrigen 11 Jünger, sie wussten nicht, von wem er redet. So meisterhaft hatte sich Judas verstellt. Einer von ihnen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Wenn der Herr Jesus von Auserwählung hier spricht, dann meint er nicht die Auserwählung vor Grundlegung der Welt, vor ewigen Zeiten, für die Ewigkeit. Die geht von dem Vater aus, sagt uns Epheser 1, meine ich ganz deutlich. Aber wenn der Herr Jesus auserwählt, wir haben gestern Abend im Haus noch einige Stellen gelesen. Gehen wir einmal zu Kapitel 6. Da lesen wir in Vers 70, Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die 12 auserwählt? Und in Kapitel 15, glaube ich, war die dritte Stelle. Kapitel 15, Vers 16. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Wenn der Herr Jesus auserwählt, dann bedeutet das immer eine Auserwählung für einen Dienst in seinem Auftrag hier auf der Erde. Wenn Gott der Vater auserwählt, das ist, wie einmal auf einer Konferenz gesagt wurde, ein Familiengeheimnis der Familie der Gläubigen, dann ist das die Auserwählung für die Ewigkeit, die längst vor dieser Zeit geschehen ist, längst vor dem Sündenfall geschehen ist, bevor es überhaupt Erde und Sterne und den Sternenhimmel gab, bist du und ich auserwählt von Gott, dem Vater, und zuvor bestimmt zu wunderbaren Segnungen. Aber wenn der Herr Jesus jetzt hier sagt, ich habe euch auserwählt oder ich weiß, welche ich auserwählt habe, dann sagt er das im Blick auf den Dienst, in den er die Jünger gestellt hatte. Und dann sagt er, aber damit die Schrift erfüllt würde. Wir haben gestern über den Judas ein wenig nachgedacht, was für eine besondere Person er als Mensch hier auf dieser Erde gewesen ist. Hier wird jetzt eine Stelle aus Psalm 41 zitiert, die wir vielleicht eben einmal lesen sollten. Psalm 41, Vers 10. Sogar der Mann meines Friedens, das heißt mein Freund, sagt die Anmerkung, der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Es gibt noch eine ähnliche Stelle in dem Psalmen, im Psalm 55, Vers 13. Denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser ist es, der gegen mich groß getan hat, sonst würde ich mich vor ihm verbergen, sondern du, ein Mensch wie ich. Entsprechend meiner Schätzung, sagt die Anmerkung, mein Freund und mein Vertrauter, die wir vertrauten Umgang miteinander pflegten, ins Haus Gottes gingen mit der Menge. Das ist geschichtlich, spricht David hier von dem Ahitophel, aber es ist fast wie wortwörtlich anzuwenden auf das, was der Herr Jesus mit Judas erlebt hat. Sein Freund, sein Vertrauter. Es bestand keine innere Beziehung zwischen diesen beiden, aber wie hat der Heiland auch um diesen Judas gerungen und versucht, ihm immer wieder Warnungen in den Weg zu stellen, von seinem Weg abzulassen. Und Judas hat nicht gehört, hat sein Herz verhärtet. Gestern hatten wir gesehen, dass der Satan etwas in sein Herz gegeben hatte. Und der Judas ist auf seinem abschüssigen Weg immer weitergegangen. Unaufhaltsam. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 19, warum er ihnen das sagt. Und das ist eine zu Herzen gehende Weise, wie der Heiland mit den Jüngern umgeht. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wisst ihr, da sagt der Herr Jesus eigentlich, mich kann gar nichts überraschen. Ihr seid bestürzt und erschüttert. Einer von euch, ihr habt überhaupt nicht gemerkt, wer da unter euch ist. Einer von euch wird mich verraten. Ich habe das schon längst gewusst. Ich habe ihn ertragen. Ich habe an seiner Seele versucht, ihn zur Umkehr zu bringen. Und jetzt sage ich es euch, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Ich bin, das ist ja fast der gleiche Ausdruck, wo sich Jehova Gott im Alten Testament dem irdischen Volk als der Bundesgott gezeigt hat. Ich bin, der ewig Seiende, der das Ende schon vom Anfang her weiß. Und jetzt sage ich euch eine Sache, die sich offenbaren wird unter euch. Und ich sage es euch vorher, ich, der ich das immer schon gewusst habe, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich die Fäden immer in der Hand gehabt habe. Er sagt etwas Ähnliches auch in Kapitel 16. Vers 4, dies aber habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde gekommen ist, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Der Herr Jesus wird nicht überrascht von den Entwicklungen auf dieser Erde. Er hat es alles immer schon gewusst. Und wenn er es dann den Jüngern sagt, dann soll das zum Trost und zur Befestigung ihrer Herzen dienen, wenn dann die Dinge tatsächlich sich ereignen. Er hat es immer schon gewusst. Ihn hat es nicht erschüttert. Er ist in seiner Ruhe unbeirrt seinen Weg gegangen. Und jetzt kommt abschließend zu diesem Abschnitt wieder ein wahrlich, wahrlich. Und das hat, meine ich, eine tiefe Bewandtnis wieder. Wie immer, wenn der Herr Jesus das so sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wir haben jetzt eine gewisse Kette, die der Herr Jesus aufmacht. Seht ihr, er hatte gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr jetzt auch schuldig seid, einander zu tun. Und dann habe ich vielleicht einen Gesandten und einen Knecht. In dieser Gesinnung sollt ihr diesen Dienst ja tun, den ich schicken werde. Und wenn ihr den jetzt aufnehmt, ich mache das mal an meiner Person fest, da kommt ein lieber Bruder zu mir und sagt, ich habe ein Wort an dich. Und wenn ich das annehme, dann bin ich nicht nur in dem Genuss dieser Segnungen, die damit verbunden sind, sondern dann habe ich gleichzeitig den aufgenommen, der diesen lieben Bruder zu mir gesandt hat, nämlich den Herrn Jesus selbst. Ach, das ist ja ein ganz neues Niveau, was sich da auftut vor unseren Augen. Ich habe nicht nur den Bruder aufgenommen, sondern sogar den Herrn, der ihn gesandt hat. Und noch höher, liebe Geschwister, wenn wir den Bruder aufnehmen, haben wir nicht nur den Bruder aufgenommen und den Herrn aufgenommen, sondern Gott, den Vater selbst, der den Herrn gesandt hat. Ist das nicht erhaben? So ein niedriger Dienst der Fußwaschung auf so einem hohen Niveau. Wenn ich das annehme, bin ich in Beziehung, in Verbindung, im Genuss mit höchsten Majestäten. Da kommt der Bruder, kommt ja nicht von sich alleine. Er hat einen Auftrag. Wenn ich den Bruder aufnehme, nehme ich auch den auf, gleichzeitig, der den Auftrag gegeben hat. Und jetzt ist der Herr Jesus wieder hier als der Mensch, der Sohn des Menschen vor uns, der selbst gesandt worden ist vom Vater. Und auch den nehmen wir damit auf. Ich finde, das ist ganz erhaben. Ein Dienst der Selbsterniedrigung kann Ergebnisse höchster Freude und höchsten Segens hervorbringen. Der Jesus sagt, wahrlich, wahrlich. Es ist also von großer Bedeutung, dass wir darüber nachdenken. Weil Geschwister, der Umkehrschluss ist genauso wahr. Wenn da ein Bruder kommt zu mir und ich sage, was du mir zu sagen hast, das interessiert mich nicht, das nehme ich nicht an. Wisst ihr, das bedeutet, dass ich nicht nur den Bruder ablehne. Ich lehne auch den Herrn ab, der ihm diesen Auftrag gegeben hat. Und ich lehne auch den Vater ab, der den Herrn gesandt hat. Das ist ernst. Es ist nicht so, dass ich dann einfach so ein bisschen meine Antipathie dem Bruder gegenüber offenbare, sondern ich offenbare eine ernste Haltung. Ich will den Bruder nicht hören, ich will damit gleichzeitig auch den Herrn nicht hören und auch den Vater nicht hören. Das ist keine Lappalie, liebe Geschwister. Aber so drückt es der Herr nicht aus, er drückt es positiv aus. Und mit diesem Ausblick der höchsten Freude und des höchsten Segens möchten wir diese Abende vielleicht beschließen. Wenn wir über diesen Dienst nachgedacht haben, der uns wieder zurückführen soll in unterbrochene Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn und der uns wieder Freude an unseren christlichen Segnungen schenken will, dann nehmen wir nicht nur einen Dienst eines Bruders auf, sondern darin verborgen, darin eingeschlossen ist der Sohn, der diesen Bruder gesandt hat, und der Vater, der den Sohn gesandt hat. Wunderbare christliche Wahrheit. Der Herr möchte schenken, dass wir diesen Dienst der Fußwaschung noch kennen in unseren Tagen. Es ist kein einfacher Dienst, aber ein höchst gesegneter Dienst. Er macht den reicher, der diesen Dienst ausübt, und er macht den reicher, an dem er ausgeübt wird. Und solche Ergebnisse hervorbringen, das kann nur unser Herr. Möchten wir ihm vertrauen und in seinem Auftrag, in der rechten Gesinnung, diese Handlung, diesem Beispiel, was er uns gegeben hat, nachahmen.
Lasst uns das Lied 214 lesen dieses Lied fasst ein wenig dieses Kapitel Johannes 13 zusammen oder greift es auf. Lied 214. Hab Dank für deine Liebe, Herr. Du willst uns alles geben. Dein Dienst an uns vom Himmel her stärkt unseren Gang durchs Leben. Du, der die Schöpfung aufrecht hält, du reichst uns die Hände auf unserem Weg durch diese Welt und liebst uns bis ans Ende. Du hast als Sohn von Ewigkeit dich tief herabgelassen und wolltest gern im Dienerkleid der deinen Füße waschen. Bewundert schauen wir dich an, wie du mit größter Würde in Liebe jeden Dienst getan, trotz Mühe und Beschwerde. Du sagst, Herr, dass wir schuldig sind, auch so wie du zu lieben, zu dienen, so wie du gedient, so völlig hingegeben. Dann wird ein jeder an uns sehen, dass wir zu dir gehören. Herr, hilf uns, das ist unser Flehen, durch Liebe dich zu ehren.
Wir sind unserem Herrn sehr dankbar dafür, dass er uns diese beiden Tage mit den drei Vorträgen geschenkt hat, dass wir so nochmal wirklich wieder wie früher, also wie vor Corona, unter Gottes Wort sein durften in dieser etwas größeren Zusammensetzung, auch aus mehreren Orten und Beziehungen. Und wir möchten den Herrn bitten, dass das Wort auch wirklich in unseren Herzen bleibt, dass wir es bewahren und dann auch tun. Ich hatte in meine Bibel nur eine Bemerkung geschrieben, was eigentlich, wenn es schon schwierig ist, den Dienst der Fußwaschung auszuüben, ist auch eine andere Sache, ihn anzunehmen. Und vielleicht brauchen wir für beides, wenn der Herr uns so deutlich zu Herzen spricht, besondere Gnade. Vielen Dank für eure Besuche. Wir wünschen euch eine gute Heimreise. Ihr könnt gerne noch einen Moment hierbleiben unter Wahrung der üblichen Regeln. Und seid dem Herrn und dem Wort seiner Gnade von Herzen anbefohlen.